Als ich am Mittwoch hier bei der Bibel- und Gebetsstunde, bei dem Gebetsgottesdienst dabei war, dann hat es mich sehr gefreut, denn dort gab es bereits schon einleitende Themen und Gedanken, die ich heute gerne weiter fortführe. Wie antwortest du auf das, was Gott dir schenkt? Eigentlich geht es um Wachstum im Glauben. Ist das ein Selbstläufer? Viele Dinge passieren ja von allein. Vieles passiert von allein. Aber können wir sagen, dass Wachstum im Glauben wirklich von alleine passiert? Nun, viele Menschen stellen sich unterschiedliche Fragen. Und gerade jetzt so, wenn wir jetzt mal den Beginn eines Menschen betrachten. Menschen kommen zur Welt mit ganz unterschiedlicher Größe. Ich habe mal ganz oben so ein kleines Bildlein reingeblendet. Und zwar geht es darum, das ist eine Wachstumskurve. Und jede Eltern oder alle Eltern freuen sich, wenn ein Baby, also deren Baby, zur Welt kommt und dann wird ganz, ganz glücklich verkündet, wir haben einen Jungen oder ein Mädchen bekommen und der ist 46 Zentimeter groß oder 59 oder 57. Nicht? Manche lächeln unter der Maske. Nicht? Was ist das so in etwa? Wie viel? Ich habe sogar eine meiner Nichten, sie ist, meine ich, unter 30 oder um die 30 Zentimeter zur Welt gekommen. Steffi, darf ich dich das mal so fragen? Weißt du noch deine Größe, wie du zur Welt gekommen bist? Es war um die 30, ne? Okay, das ist so. Also von dieser Hand bis zu dieser Hand. Also von dieser Faust bis zu dieser Faust. 30 Zentimeter ungefähr. Ja, das war nicht ganz natürlich, dass man so klein zur Welt kommt. Wer ist von uns weiß, dass er mit über 50 Zentimeter zur Welt gekommen ist? Nur guck mal, die Hände hoch, die Hände hoch. Wir können das hier sehen. Über 50 sind einige. Also wird es ungefähr so sein. So, das ist 55 von meiner Hand bis zu dieser Hand. Eva, weißt du, wie viele Zentimeter du zur Welt gekommen bist? Okay, das kannst du nochmal nachhorchen. Aber ich denke auch so um die 50 Zentimeter, nicht plus, minus. So, kommst du mal bitte nach vorne? Oh ja, das ist gut. Denn die Wachstumskurve, die ist ja nun ganz wichtig für uns. Nicht? Wir sehen das ja jetzt in der Folie. Stellst du dich mal hier im sicheren Abstand von mir dorthin? Genau. So, Eva ist mit ungefähr 50 Zentimeter zur Welt gekommen. Wie alt bist du jetzt, Eva?
9.
Okay, 9. Und jetzt gucken wir mal alle. Bist du schon 1,40? Ja. Also ich würde auch sagen, dass Eva sogar über 1,40 ist. Vielleicht 1,41. So in etwa. Ich müsste jetzt dann nochmal so ein Quer... Latte da drauf legen, aber das machen wir nicht. Würdet ihr es auch sagen, nicht? So ungefähr. Jetzt guck mal, Eva, da auf diese Tabelle. Nicht? Du bist also in dem roten Bereich, du bist 9 Jahre alt und wenn wir da nach oben gehen, das sieht man nicht, eins, das passt sogar. Schau mal, du bist also exakt in der normalen Kurve der Entwicklung. Wie groß möchtest du eigentlich werden?
Das ist mir eigentlich egal.
Ist egal, ne? Das sind jetzt 2 Meter, eindeutig zu hoch, ne? Eindeutig, würde ich auch sagen, ne? Viel zu hoch. Okay, wir gehen mal ein bisschen runter, 1,80. Oh ja, das ist auch schon eine beträchtliche Größe, ne? Also ein bisschen kleiner, so 1,60, nicht? Also jetzt könnten wir ja jeden nach oben. Aber wir machen das jetzt nicht mehr. Danke, Eva, du hast super mitgemacht. Jetzt stellen wir uns mal vor, wir möchten wachsen, aber es passiert nicht. Naja. Für den einen oder den anderen sagen wir, okay, naja, was ist das schon? Nicht? Wenn wir also sagen, wann würden wir uns als Eltern Sorgen machen? Würden wir uns Sorgen machen, wenn 2 kleine Kinder, womöglich unsere Kinder, anfangen, ihre Größe zu messen? Und wir würden sagen, okay, das ist völlig in Ordnung, der ist noch klein, der ist noch groß. Und würden wir uns dann Sorgen machen, wenn das so aussieht? Der eine oder der andere, ja. Denn das, was wir auf dem Bild sehen, offensichtlich nicht mehr normal, das ist eine Wachstumsstörung. Eine Wachstumsstörung, die aufgrund einer Hypophysenstörung im Gehirn stattfinden kann. Das ist eine lange Geschichte. Und wenn das so ist, dann fangen wir natürlich an, wirklich, wirklich uns Sorgen zu machen. Und die große Frage ist natürlich auch für uns, Wachstum im Glauben, ein Selbstläufer. Und ich möchte dazu einen Bibeltext lesen, denn wir wollen weg von der Natürlichkeit. Wir wissen, es ist wichtig zu wachsen. Man möchte groß sein und man möchte nicht 50 Zentimeter bleiben, Denn wenn wir Eva oder auch andere fragen würden und sagen, möchtest du gerne so klein bleiben? So, nein, würden wir sagen. Nein, 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 nein. Aber im Geistlichen gesehen, und dazu lese ich uns 1. Petrus Kapitel 2, Abvers 2 bis Vers 10. Und wir sehen Folgendes, ich lese den Text, wir müssen den hier nicht einblenden, ich lese den aus der Schlachterübersetzung. Ich lese bewusst ab Vers 2, denn zum ersten Vers kommen wir später. Und seid als neugeborene Kindlein begierig nach der unverfälschten Milch des Wortes, damit ihr durch sie heranwächst, wenn ihr wirklich geschmeckt habt, dass der Herr freundlich ist. Da ihr zu ihm gekommen seid, zu dem lebendigen Stein, der von den Menschen verworfen oder zwar verworfen, bei Gott aber auserwählt und kostbar ist. So lasst auch ihr euch nun als lebendige Steine aufbauen, als ein geistliches Haus, als ein heiliges Priestertum, um geistliche Opfer darzubringen, die Gott wohlgefällig sind durch Jesus Christus. Darum steht auch in der Schrift, siehe, ich lege in Zion einen auserwählten, kostbaren Eckstein und wer an ihn glaubt, soll nicht zuschanden werden. Für euch nun, die ihr glaubt, ist er kostbar. Für die anderen, die sich weigern zu glauben, gilt der Stein, den die Bauleute verworfen haben, gerade der ist zum Eckstein geworden. Ein Stein des Anstoßes und ein Fels der Ärgernis. Weil sie sich weigerten oder weigern, dem Wort zu glauben, nehmen sie Anstoß, wozu sie auch bestimmt sind. Das ist der jüdische Klerus an dieser Stelle. Wir lesen ab Vers 9 weiter. Ihr aber seid ein auserwähltes Geschlecht, ein königliches Priestertum, ein heiliges Volk, ein Volk des Eigentums, damit ihr die Tugenden dessen verkündet, der euch aus der Finsternis berufen hat, zu einem wunderbaren Licht. Euch, die ihr einst nicht ein Volk wart, jetzt aber Gottes Volk seid und einst nicht begnadigt wart, jetzt aber begnadigt seid. Ihr Lieben, in diesem zweiten Kapitel sehen wir einiges über den Wachstum, vielleicht kurz um unser Verständnis. Im ersten Petrus, im ersten Kapitel, spricht Petrus einiges über die Wiedergeburt. Er sagt dort viel davon oder sagt, wie der Anfang des Glaubens in unserem Leben aussieht. Die Wiedergeburt ist also dabei wichtig, das müssen wir uns merken. Nun, ich erkläre das ganz kurz. Der unvergängliche Samen Gottes wird in unser Herz hineingelegt bei der Wiedergeburt. Das unvergängliche Blut des Sohnes Jesus Christus, des Sohnes Gottes, muss uns reinmachen. Das ist die Bedingung, um überhaupt als Kind Gottes, ich sag mal so, in die geistliche Welt hineingeboren zu werden. Das ist ja im natürlichen Wesen ganz normal. Wir bekommen ein Baby und das Baby ist da. Und so ist auch die geistliche Wiedergeburt etwas, was Gott wirkt. Dann fällt alles andere ab und vergeht wie eine abgeschnittene Blume, könnten wir sagen. Also alles andere, was so und so im Leben Sündhaftes an uns geklebt hat, allmählich muss es vergehen, vergehen und vergehen. Also die Wiedergeburt ist etwas, was Gott schenkt. Es passiert und dann sind wir geboren. Wir sind vielleicht, erinnern wir uns, vielleicht 20 Zentimeter, gut, das ist ein bisschen zu wenig, 30, 40, 50, je nachdem. Aber wir kommen mit einer bestimmten geistlichen Größe zur Welt. Wir sind dann da. Und jetzt ist die Frage, wie geht es weiter? In 1. Petrus Kapitel 2 spricht Petrus von dem Wachstum. Und er sagt uns dort einige wichtige Dinge, und zwar das geistliche Wachstum. Wachstum im Glauben, nein, das ist kein Selbstläufer. Und da sage ich das schon mal in gewisser Weise vorgreifend. Was benötigen wir für den geistlichen Wachstum? Das Neue Testament spricht viel vom geistlichen Wachstum der Gläubigen. Wachstum ist wichtig. Biologisch haben wir gerade schon gehört. Man kommt zur Welt, nach einer gewissen Zeit ist man gewachsen. So, eindeutiges biologisches Wachstum sehen wir. Das können wir nicht verbergen. Das ist wahrnehmbar. Wachstum setzt aber etwas voraus. Wachstum setzt Gesundheit und eine richtige Ernährung, also einiges voraus. Und wir kommen gleich noch darauf. Geistlicher Bereich in unserem Leben, und zwar, wie ist es dort? Menschen haben sich vielleicht vor 5, vor 10, vor 15, 20 oder vielleicht wie in meinem Fall, ich meine, das sind jetzt knapp 36 Jahre zurück, sind wir zum Glauben gekommen, ganz unterschiedlich, je nachdem. So, und sind wir dann gewachsen? Können wir sagen, wir sind 10 Jahre im Glauben, also müssen wir ein gewisses geistliches Wachstum oder eine Höhe erreicht haben? Vielleicht ist es aber auch so, dass wir nach der Wiedergeburt nur ein paar Schritte gewachsen sind. Vielleicht kam dann Sand ins Getriebe unseres Lebens, eine Wachstumsstörung, eine geistliche Hypophysen oder eine geistliche Störung des Wachstums und es geht nicht weiter. Vielleicht haben wir keine gesunde Nahrung bekommen, keine geistliche Begleitung, Isolation oder, wie wir heute ja wissen, die Corona-Pandemie. Ja, wie kann ich dort überhaupt noch die Gottesdienste besuchen? Wie kann ich dort überhaupt noch dabei sein? Alles ist anders. Ich lege mich einfach zurück und entspanne mich erstmal. Wie kommt eigentlich biologisches Wachstum zustande? Ja, die Frage ist ganz einfach. Eltern würden das sofort beantworten. Jeder von uns, jeder auch von denen, die über den Livestream zugeschaltet sind, würden jetzt die Frage beantworten können. Biologisches Wachstum ist eigentlich natürlich. Also da muss erstmal das natürliche Leben da sein. Ja, das kleine Baby muss da sein. Dann kommt Nahrung dazu. Dann kommt Bewegung dazu. Ein Baby muss sich bewegen, nicht? Das merkt man irgendwann, legt man das auf den Bauch und dann fängt es an zu schwimmen, obwohl kein Wasser da ist. Also er fängt an, sich zu bewegen, zu tun, zu machen. Und dann kommt natürlich eine gewisse Gesundheit dazu. Zeitfaktor, das ist organisches Wachstum. Würden wir ja auch nicht verneinen. So, wenn dem so ist, bin ich einmal weitergeklickt, so. Wenn dem so ist, dann, wenn Störungen aufkommen, dann wird die Medizin sehr nervös, dann gibt es Untersuchungen, Therapien, Medikamente, das haben wir bei dem einen kleinwüchsigen Mann auf dem linken oder auf dem rechten Bild ja auch gesehen. Und die Hirnanhangsdrüse, also die Hypophyse, ist schuld daran, es ist ein klitzekleines Organ in unserem Gehirn, ganz in der Mitte, was oft ein Störfaktor ist, damit Menschen nicht wachsen. Die Medizin wird sehr nervös. Das Natürliche leuchtet uns ein, aber in unserem geistlichen, inwendigen Menschen, da tun wir uns das manchmal schwer. Also, ich möchte uns einen kleinen Überblick geben. Die richtige geistliche Nahrung, das wird ein kurzes Thema sein bei uns. Die Notwendigkeit, geistliche Bewegung zu machen, notwendige geistliche Bewegung. Dann werden wir sehen, die nötige geistliche Gesundheit und das Fazit unserer Entscheidung. Das ist unser Raster der heutigen Predigt. Also Wachstum eines Christen, ist das ein Selbstläufer? Nein, ist es nicht. Und wir sehen hier, dass wir dazu noch einmal den zweiten und dritten Vers uns lesen. Wir benötigen die richtige geistliche Nahrung, um geistlich zu wachsen. 1. Petrus 2, Vers 2 und 3 sagt, und seid wie neugeborene Kinder begierig nach der vernünftigen, unverfälschten Milch, damit ihr durch sie wachset. Okay, das haben wir erstmal begriffen. Petrus meint es gut mit uns und er gibt uns einen Rat und er sagt uns gläubigen Menschen, und ich hoffe, die meisten unter uns sind es, aha, wenn ich also gute Schritte machen will, wenn ich also nach ein paar Jahren einen geistlichen Zollstock anlegen möchte und mir sagen, ich bin 140 Zentimeter gewachsen in 9 Jahren und das ist gut, dann muss etwas passieren. Einen Säugling können wir nur sehr schwer mit einem Schnitzel begeistern, oder? Nicht? Also zwei meiner Enkelsöhne, das kleine Mädchen, das ist noch nicht ganz so weit, obwohl das schmeckt die auch schon, die wollen jetzt schon Fleisch. Nicht? 2 und 1 Jahr. Also das ist schon heftig, oder? Es liegt vielleicht in der Familie, ich weiß es nicht. Aber kleine Kinder, wenn sie noch Säuglinge sind, dann können wir sie nicht mit einem Schnitzel begeistern. Nein, sie brauchen zeitgemäß richtige Nahrung. Nicht, das ist einfach so. Passende Nahrung für einen Säugling ist wichtig. Übertragen ins Geistliche, was können wir dazu sagen? Wenn wir also sehen, die geistliche Milch ist das Wort Gottes. Ihr Lieben, diese Frage, die möchte ich uns wirklich stellen. Kennst du noch die reine Milch des Wortes Gottes. Die geistliche Geburt geschieht durch das Wort Gottes. Das ist kein Gefühl oder Erfahrung. Nein. Und die geistliche Milch ist das Wort Gottes. Unverfälscht. Die geistliche oder das geistliche Wachstum geschieht auch durch dasselbe Wort Gottes, was in unser Herz hineinfällt. Es ist eine große Freude, wenn Menschen nach dem Wort Gottes begierig sind. Dann merken wir richtig, sie lesen gerne die Bibel. Sie suchen förmlich, mehr und mehr zu erfahren, was in der Bibel steht. Sie arbeiten in der Bibel. Sie lassen keine Gelegenheit aus, um mehr aus der Bibel zu lernen. Und wie ich vorhin schon sagte, ich kann mich sehr gut an diese Zeit vor ca. 36 Jahren, etwas mehr sind, das erinnern, wo ich mein Leben Jesus übergeben habe. Und ich war glücklich. Und ich bin dem Herrn so dankbar, dass dieses Gefühl nicht als Gefühl geblieben ist, sondern dass es in mein Herz, in mein Gehirn, in meine Ratio hineingegangen ist und dass ich mein Leben durch Gottes Gnade immer weiter und weiter aufbauend im Wachstum verbringen durfte. Wie ist es bei dir? Vor wie vielen Jahren würdest du sagen, bist du auf die Welt gekommen? Und wie sieht es heute aus? Ja, der natürliche Wachstum beginnt mit der richtigen geistlichen Nahrung in deinem Leben. Und die Menschen, die geboren sind, sie fragen und wollen mehr wissen. Sie suchen nach ständig neuen Erkenntnissen. Denen reicht die Milch irgendwann nicht mehr, sie wollen mehr. Wie erleben wir das in der Gemeinde? Wie erleben wir das? Wie sehen wir, wie nehmen wir die Menschen um uns herum wahr? Hoffentlich ist es nicht vorbei nach 2 Jahren, nach 3 Jahren, nach 4 Jahren. Was ist, wenn du 4 Monate zurück zum Glauben gekommen bist und auf einmal merkst du, naja, ganz so interessant ist die Bibel jetzt nicht mehr. Da passiert doch irgendetwas. Dann musst du wissen, dir fehlt diese Milch, du wirst nicht wachsen. Können wir uns vorstellen, einem Baby die Nahrung fernzuhalten, ihm die zu verwehren? Erstmal wird das Baby weinen. Später hat es keine Kraft mehr zum Weinen. Und dann ist der sichere Tod vorprogrammiert. Eine richtige geistliche Nahrung für Kinder im Glauben ist enorm wichtig. Bei einigen von uns können wir einen stabilen Wachstum feststellen, auch in der Gemeinde, durchaus. Und ich darf doch bitte so offen reden. Aber bei einigen von uns müssen wir schmerzlich feststellen, es fehlt an diesem Wachstum bis zum heutigen Tag. Manche Menschen, die sind geboren, aber die sind hängen geblieben. Sie wachsen nicht mehr. Ich würde sagen, geistliche Lilliputaner oder noch schlimmer, verkrüppelt. Und das tut weh. Und wir bemerken, beobachten das, fangen an zu beten, fangen an hinzugehen, wollen ringen für die Seelen dieser Menschen. Ja, das ist eine Fehlentwicklung dieser Personen. Wenn wir also geistlich wachsen wollen, dann muss die Ernährung stimmen. Falsche oder mangelhafte Ernährung macht uns Menschen sehr krank. Heute Morgen wollen wir uns diese Frage alle stellen. Was ist dein Speiseplan? Das ist eine wichtige Frage. Wirklich. Was ist dein Speiseplan? Ernährst du dich mit der biblischen Kraftnahrung des Wortes Gottes? Ist das Wort der Bibel deine tägliche Speise? Ist es das? Ihr Lieben, vielleicht bewegt uns diese Frage mal, aus welcher Quelle beziehst du deine Information? Welche Quelle nimmst du in deinem Leben für dein geistliches Wachstum? Über Gott? Aus welchen Quellen beziehst du deine Information über die Zukunft? Über die Dinge dieses Lebens, vielleicht auch über die Gemeinde, über den Dienst in der Gemeinde, über die Aufgaben, die du als Christ für Jesus tun darfst und so weiter? Beziehst du diese Information aus der echten, richtigen Quelle, dem Wort Gottes, oder ist es vielmehr das Internet? Ist es vielmehr das Sippen durch YouTube oder andere Kanäle? Was ist deine Speisekarte? Was ist deine Informationsquelle? Was ist dein Speiseplan? Das ist eine wichtige Frage. Wisst ihr, es gab Zeiten in den Gemeinden, wo es höchstens einen oder zwei Brüder gab, die das Wort gepredigt haben. Wenn es gut ging, dann hatte jede Familie eine Bibel zu Hause, aber auch das nicht immer. Und dann kamen die Brüder nach vorne und haben in Ehrfurcht, in Demut das Wort gepredigt. Und es gab kein Internet, wo alles Mögliche zu haben war. Die Speisekarte war reduziert, aber worauf? Auf das Wort Gottes allein. Es gab keine Lexika, es gab keine Erklärungen, zumindest nicht in der Menge, wie wir die heute kennen. Und die Leute, die Geschwister unserer Vorfahren, die haben aus der einen reinen Quelle gespeist. Und das war der Grund, warum sie in Verfolgungen, in Leid, in Katastrophen der Zeit, die vor uns liegen, durchgegangen sind. Weil sie sich nicht mit Verschwörungstheorien beschäftigt haben. Ja, jetzt habe ich ein Fass aufgemacht, oder? Ich mache das gleich wieder zu. Was hören wir über die Zukunft im Internet? Vergleichen wir das mit dem Wort Gottes? Ich würde anders sagen, lassen wir das. Sondern nehmen bitte nur das reine Wort Gottes. Studieren wir bitte nur hier. Lassen wir alle Kommentare mal weg, das für 2, für 3, für 4 Monate. Und lesen jeden Tag Kapitel für Kapitel, Kapitel für Kapitel, das reine Wort Gottes. Eine Kraftquelle. Und wir werden wachsen, wachsen, wachsen. Das werden die Menschen um uns herum sehen. Was? Er wird immer größer. Ja, und genau das will der Herr doch von uns. Von wo soll dann das geistliche Wachstum kommen, wenn wir die Quelle unseres Wachstums nicht aus dem Wort Gottes schöpfen. Wenn früher Leute, wie ich schon sagte, geistlich wachsen wollten, dann war dort nur die Bibel. Und sie haben genau das auch genommen. Und das ist eine Gefahr des heutigen Zeitalters. Wir können einfach auf viele Dinge zurückgreifen und wir müssen dort bitte sehr, sehr aufpassen, dass wir das selektieren. Das heißt, wir müssen lernen, mit Gefahrenquellen für unseren geistlichen Wachstum richtig umzugehen. Und wir müssen sagen, nein, das konsumiere ich jetzt nicht. Wie viele Videos bekommen wir zugeschickt, ob über WhatsApp oder was anderes? Und auf einmal sind dort theologische Dinge, die überhaupt nicht mit der Bibel klar sind, aber die Musik ist so schön. Ja, ihr Lieben, weg damit! Prüft das bitte geistlich, prüft das theologisch. Und ihr Lieben, haben wir immer die Zeit, alles zu prüfen? Was ist, wenn wir 20 Videos am Tag hören? Wann lesen wir die Bibel? Ja, das sollen wir bitte überprüfen. Was ist unsere Speisekarte? Was übernehmen wir? Die Bibel muss in uns aufgenommen werden und wir müssen uns ganz in die Bibel hineinversetzen können. Und wenn das passiert, dann ist der geistliche Wachstum gewährleistet. Christ zu sein oder in einer Bibelgemeinde Bahntrupp unterwegs zu sein, ist nicht nur ein Name an der Klingel. Nein, wir wollen nicht nur so heißen hier oben vorne an unserem Aushängeschild. Überhaupt nicht. Wenn wir Christen sind, Kinder Gottes und uns sogar so bezeichnen, dass wir in einer Bibelgemeinde unterwegs sind, dann muss die Bibel unser Leben sein. Das geht nicht anders. Absolut nicht. Wenn du dich mit dem Namen Christ oder Kind Gottes schmückst, dann muss genau das auch dein Wesen sein. Das muss dein Wesen ausmachen. Und der erste Schritt ist, die richtige Nahrung zu dir nehmen. Ganz, ganz entscheidend. Wisst ihr, ihr Lieben, mein Wunsch und mein Gebet ist folgender. Herr, schenke uns neuen Hunger nach deinem Wort. Lass uns begierig sein nach der vollen, lauteren Milch. Dann werden wir zunehmen zu unserem Heil. Wir werden wachsen. Und wenn es vielleicht dein Gebet sein könnte, dann würde ich mich darüber freuen. Auch wir als Älteste beten füreinander. Wir beten für die Gemeinde. Die Gemeinde betet für uns und wir wachsen doch darin, oder? Und lass uns doch diesen Wunsch und Gebet zu unserem Gebet werden. Und vielleicht stellt sich der eine oder der andere die Frage, aber ich kann doch nicht immer nur Milch essen. Ich kann das doch nicht. Genau. Wenn wir Milch zu uns genommen haben, dann kommt eines Tages auch die feste Speise. Da kommt eines Tages auch Pommes mit Schnitzel, haben wir heute gehört, nicht? Aber da muss man das eigenes Geld verdienen, wachsen und irgendwann schmeckt auch das andere Essen. Die feste Speise kommt irgendwann, natürlich. Und dann werden wir uns mit Themen auseinandersetzen, die sehr hartnäckig sein können. Wir werden merken, wenn wir feste Speise benötigen. Wir werden das merken. Eltern müssen nicht studieren, um zu wissen oder zu merken, oh, mein Baby reicht die Milch nicht mehr. Mein Baby benötigt festere Speise. Es weint immer öfters zwischen den Mahlzeiten, also gibt man ihm etwas mehr. Und genau das werden wir merken. Wir werden merken, wenn es soweit ist. Und dann müssen wir reagieren. Wir werden mehr erkennen wollen und die Milch wird uns zwar immer noch gut tun, das ist gut. Manchmal einfach nur Texte aus der Bibel lesen, ohne zu studieren, ohne zu grübeln, einfach nur lesen, lesen, lesen. Das ist die saubere, reine Milch, die wir aufsaugen. Aber wir werden dann auch merken, wir wollen mehr Erkenntnis, wir müssen mehr studieren, natürlich. Schauen wir mal, was heißt in Hebräer Kapitel 5 ab Vers 11? Ich lese uns das mal kurz. Hebräer Kapitel 5 ab Vers 11, ich lese nur einige Verse. Da heißt es, über ihn haben wir viel zu sagen. Und zwar Dinge, die schwer zu erklären sind, weil ihr träge geworden seid im Hören. Denn obgleich ihr der Zeit nach Lehrer sein solltet, habt ihr es wieder nötig, dass man euch lehrt, was die Anfangsgründe der Aussprüche Gottes sind. Und ihr seid solche geworden, die Milch nötig haben und nicht feste Speise. Also gibt es natürlich den Unterschied zwischen Milch und feste Speise, das will ich nicht verneinen. Aber das sind die natürlichen Entwicklungen. Und manchmal, eigentlich müsste man schon 1,40 sein, mit 9 Jahren, das haben wir bei Eva gesehen. Aber manchmal fallen Leute zurück und sind nur 40, 50 Zentimeter geistlich. Und dann sagt der Hebräerbriefschreiber, ihr hättet viel weiter sein müssen. Und lasst uns das heute Morgen überprüfen und ehrlich zu uns sein. Ja, das Zweite, die notwendige geistliche Bewegung. Ich habe das schon einige Minuten hier eingeblendet. Was haben wir bereits gelernt? Geistlicher Wachstum ist kein Selbstläufer, es darf richtig oder bedarf richtige geistliche Nahrung. Und das Zweite, also es ist kein Selbstläufer, wir benötigen geistliche Bewegung. Geistliche Bewegung bedeutet selber machen. Selber machen, wie gut ist es? Ja, das möchten kleine Kinder ganz natürlich. In 1. Petrus 2, wir sind wieder in unserem Text, da lesen wir Kapitel 4 und 5, die erste Hälfte. Da ihr zu ihm gekommen seid, zu dem lebendigen Stein, der von den Menschen zwar verworfen, da steht es auch, ist bei Gott aber auserwählt und kostbar ist, so lasst auch ihr euch nun als lebendige Steine aufbauen, als ein geistliches Haus. Als ein geistliches Haus und da steht weiter als königliche Priester und wir werden später noch kurz darauf kommen. Wir sehen also, wenn wir etwas sind, und das hat Gott in uns bewirkt, dann muss es mehr bedeuten. Das heißt, es muss weitergehen. Wachstum im natürlichen Bereich, haben wir gesagt, Leben, Nahrung und Bewegung. Also wenn ein Kind nur essen würde, ohne sich zu bewegen, dann würden wir irgendwann langfristig dort ein Riesenproblem haben. Es würde gar nicht überleben können oder zumindest sehr, sehr krank. Genauso ist es im geistlichen Bereich, wie immer, oder wer immer nur hört und hört und hört, ohne etwas zu tun, der wird träge, der wird krank und eines Tages sogar sterbenskrank. Die Verkündigung des Wortes Gottes will in unser Herz. Von da soll es in unsere Lippen hineingehen, in unsere Hände, in unsere Füße. Unser Glaube soll Beine bekommen, so würde ich das mal formulieren. Wir sollen also keine fromme Gartenlaube sein. Absolut nicht. Wenn wir das nämlich sind, dann sind wir nicht das, wie wir bezeichnet werden, sondern lebendige Steine, denn wir haben ein geistliches Haus. Apostel Petrus, der bezeichnet das und er sagt, ihr seid keine zerbrechende Laubhütte irgendwo. Nicht, das kennen wir. Man zimmert irgendwo so eine kleine Hundehütte zusammen, keiner beobachtet sie und irgendwann im Garten verfault sie sogar. Das sind wir nicht. Und Petrus nimmt jetzt dieses Bild und vergleicht uns und sagt, nein, 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 nein. Wir sind etwas Besonderes, also besonders in dem Sinne, dass Gott mit uns etwas Besonderes macht. Ein geistliches Haus, ein festes Fundament haben wir, einen ewigen Eckstein. Und Schlussstein, das ist Jesus Christus, das haben wir gerade gelesen. Ja, er wurde von Bauleuten verworfen, das ist der jüdische Klerus, nicht die Schriftgelehrten damals. Sie haben das nicht verstanden, sie wollten es auch nicht und sie haben Jesus verneint. Aber von uns aufgenommen, von den meisten auch heute hier. Was ist mit Jesus passiert? Er war von den Bauleuten verworfen. Der wurde gekreuzigt für unsere Sünden. Er musste sterben, damit wir leben können. Und er ist begraben worden und am dritten Tage auferstanden. Und wir werden diese Woche mit großer Würde feiern. Wir werden uns Tag für Tag daran erinnern, wir werden schauen, was musste Jesus für uns erleben. Ja, er ist leibhaftig auferstanden und ist ein lebendiger Stein. Und auf diesem wunderbaren Fundament werden wir aufgebaut. Also kann ich nicht sagen, ich bin eine Gartenlaube, die zerfällt. Nein, ich würde Christus nicht gerecht werden. Und das ist so wichtig, dass wir das für uns immer wieder auch sagen. Ja, wir sind in Christus etwas ganz Besonderes. Jesus hat etwas Besonderes mit uns vor. Zu ihm kann man kommen. Und das heißt in Johannes 6, Vers 37, wer zu mir kommt, den werde ich nicht hinausstoßen. Jeder darf zu diesem Fels hingehen und auf diesem wunderbaren Felsen sein festes Haus aufbauen, geistliches Haus, ein einfach weiteres Bild des Wachstums. In Johannes Kapitel 5, Vers 39, da heißt es, das ist eine ganz, ganz wichtige Stelle, ich möchte sie auch für uns nochmal lesen. Johannes Kapitel 5, Vers 39 und 40 lese ich hier. Da heißt es wie folgt, ihr erforscht die Schrift, weil ihr meint, in ihnen das ewige Leben zu haben und sie sind es, die von mir zeugen oder Zeugnis geben. Und doch wollt ihr nicht zu mir kommen, um das Leben zu empfangen? Ihr Lieben, die Schrift ist es, die von Christus spricht. Greife kurz zurück, die richtige geistliche Nahrung. Aber dann müssen wir anfangen, uns zu bewegen. Wir haben etwas kennengelernt, wir haben etwas verstanden. Und Jesus sagt, die Schrift ist es, die von mir zeugt, aber ihr wollt nicht. Und das ist die Frage, wollen wir uns bewegen für Christus und mit Christus oder nicht? Wollen wir weiter wachsen oder nicht? Bist du wirklich zu dem Herrn Jesus gekommen? Das will ich gar nicht in Frage stellen, wenn das so ist. Wer zu Christus kommt, der wird wiedergeboren. Der wird ein lebendiger Stein. Das sagt Jesus. Wenn du vor Jesus in deinem Leben gestanden hast, du hast um Vergebung deiner Sünden gebeten, du bist ans Kreuz von Golgatha gegangen, dann hat Christus dich neu geboren lassen. Was hat das aber alles mit dem geistlichen Wachstum oder geistlichen Dienst, mit der Bewegung zu tun, fragen wir uns vielleicht. Ja, wie wird eine Mauer gebaut? Nicht? Das illustriert eigentlich den geistlichen Bau unserer Gemeinde, aber auch vor allen Dingen deines geistlichen Lebens. Zuerst werden die Steine ja getragen, so wird eine Mauer gebaut. Erst werden sie getragen, dann verbinden sich die Steine rechts und links mit Mörtel, nicht mit Zement und das bildet ein gewisses Fundament. Später, wenn es weiter erbaut wird, tragen die anderen Steine, also diese Steine, die bereits dort sind, tragen andere Steine. Der eine Stein liegt unten, der andere oben, das eine trägt das andere und so wird das geistliche Haus in unserem Leben gebaut. Geistlicher Wachstum hat etwas mit der Gemeinde zu tun. Das ist ganz praktisch, ganz praktisch. Wir können geistlichen Wachstum nicht aus der Praxis herausnehmen. Schau nicht auf die anderen, sondern schau zu den anderen. Das ist wichtig. So tut man das in der Gemeinde Jesu Christi. Ruf doch mal einfach an. Bewege dich in deinem geistlichen Wachstum. Bewege dich. Ruf Leute an. Ja, frage sie doch mal, wie es denen geht. Lade vielleicht jemanden ein. Aber nicht unbedingt die Freunde, nicht unbedingt denjenigen, mit dem du dich gut verstehst oder so. Mal einfach jemanden anderen. Und das ist Bewegen. Der andere wird gesegnet und du wirst wachsen. Kümmere dich um den Nächsten. Kümmere dich um den anderen. Dann wird der gesegnet und du wächst. Und auf einmal macht es der andere genauso. Und er kümmert sich dann wieder um den Dritten. Der Dritte kümmert sich um den Vierten. Jeder wächst und der andere wird immer gesegnet. Schauen wir mal, das ist Dienen, das ist selber machen, das ist Dienen für den Herrn. Petrus hat von einem Dienstleben gesprochen. Er geht sogar noch einen Schritt weiter. Er ermutigt zu einem Opferleben, zu einem Opferleben. Schauen wir mal, es heißt im 5. Vers in der 2. Hälfte, um geistliches Opfer darzubringen, die Gott wohlgefällig sind durch Jesus Christus. Aha, also nur dienen, sich nur bewegen, reicht noch nicht mal, es geht etwas weiter. Dienst und Opfer sind wirklich ein Unterschied, das ist ein Unterschied. Dienst muss noch kein Opfer sein, oder habe ich da nicht ganz recht? Schauen wir mal, also im Dienst für den Herrn kann ich vielleicht unter anderem, meine Gaben einbringen und habe selbst sogar noch Freude und Befriedigung dabei. Vielleicht sind das Dinge, die ich sowieso im Hobby gerne tue. Also wenn ich gerne das oder das oder das tue und das noch so in das Gemeindeleben hineinfließen lasse und das wird sogar noch mein Dienst, dann ist das bitte kein Opfer. Überhaupt noch nicht. Dann ist es vielleicht ein Leben meiner guten Möglichkeiten, die ich sozial in eine Gemeinde einbinde. Petrus schreibt vom geistlichen Opfer. Was bedeutet das? Wir bringen heute keine Tieropfer mehr. Das wissen wir natürlich. Das Opfer Jesu ist ein für allemal genug. Wir werden kein Lamm mehr schlachten. Wir werden kein Opfer mehr bringen, kein Tieropfer mehr. Geistliche Opfer sind Dinge, die wir von Natur aus nicht gerne machen würden. Da haben wir es. Das ist ein geistliches Opfer. Eigentlich will ich das gar nicht. Eigentlich von der Natur aus singe ich nicht gerne, aber ich mache es für Christus. Entschuldigt bitte, dass ich dieses Beispiel genommen habe. Singen und anbeten, loben, das ist so ein wunderbares Opfer und auch ein Dienst. Aber was anderes. Eigentlich arbeite ich nicht gerne. Eigentlich hämmer ich nicht gerne. Eigentlich kletter ich nicht gerne auf Dächern. Aber ich bringe ein Opfer. Was wir tun, soll für Jesus sein und soll ein Opfer sein. Was sind geistliche Opfer? Lass uns doch mal gucken. Was sind geistliche Opfer? Also, da ist vielleicht eine Aufgabe in der Gemeinde, die du von Natur nicht attraktiv findest, aber du tust sie um Jesu Willen. Was auch immer das in deinem Leben sein wird. Überleg bitte, das ist ein Opfer. Da sind vielleicht Aufgaben im Haus und Familie, die du von deinem Wesen her nicht gerne tust, aber Jesu Christi gibt dir die Kraft für die geistlichen Opfer und du machst es. Sind das vielleicht Aufgaben in der Familie? Und als Kinder kann man schon üben, ein geistliches Opfer zu leben. Oder Gott legt dir eine bestimmte Anliegen aufs Herz. Auch das kann es ja sein. Vielleicht, dass du bereit bist, nicht nur von deinem Überfluss zu geben, sondern ein finanzielles Opfer zu bringen. Ihr Lieben, das haben wir doch in der Kindergeschichte gehört. Ein finanzielles Opfer, das bedeutet, ich muss meine Einkäufe nach hinten schieben. Wenn ich spende und ich kann alles weitermachen, ist es noch nicht ein Opfer, das ist nur eine ganz natürliche Abgabe. Ganz natürlich, das gehört mir gar nicht. Der Zehnte gehört mir gar nicht. Überhaupt nicht. Das ist überhaupt nicht mein Budget. Und ich erkläre, wenn ich den Zehnten Gott abgebe, dass ich dem Mammon keine Chance gebe, über mein Geld und über mein Leben zu herrschen. Ich sage, nein, der Mammon herrscht nicht über mich. Und ich demütige diesen Götzen, den Mammon, und gebe den Zehnten Gott. So ist es richtig zu verstehen. Das ist nur ganz natürlich. Damit zeigen wir nur, dass wir Gott ehren. Aber dann kommt das Opfer. Ich gebe etwas und ich muss zurückstecken. Ja, vielleicht kostet es dir deinen Wagen. Vielleicht kostet es dir eine wunderschöne Einrichtung. Dann tu es, wenn Gott dich dazu beruft. Bitte, nicht weil ich es jetzt gesagt habe. Opfer zu bringen, das müssen wir mit Gott machen. Genau, vielleicht musst du einen bestimmten Menschen tragen oder ertragen. Du brauchst da die Kraft für ein geistliches Opfer, das Gott angenehm ist durch Jesus Christus. Kennen wir das, Menschen ertragen zu müssen? Ich denke, den einen oder dem anderen wird das bekannt sein. Ist dein Arbeitskollege? Ich weiß es nicht. Ich hoffe nicht dein Ehepartner. Dann sollten wir miteinander beten. Und zwar rechtzeitig. Musst du Menschen ertragen? Und vielleicht ist es dein Opfer, einen Menschen zu ertragen. Ja, Gott hat ihn dir zur Verfügung gestellt, zur Seite gestellt. Wer auch immer das ist. Ist es der Nachbar? Ich weiß es nicht. Ist es ein Mensch aus der Gemeinde? Ich weiß es nicht. Aber manchmal ist es so. Und das ist vielleicht auch ein Opfer, was du tragen musst. Vielleicht sollst du etwas oder jemanden loslassen. Ihr Lieben, als Abraham auf den Berg Moria ging und seinen Sohn Isaak loslassen musste, das war ein geistliches Opfer seines Herzens. Ein Stück seines Herzens ist abgerissen worden. Er ging dort auf den Berg und er wusste, ich werde mich von diesem Sohn trennen. Ich muss loslassen. Das ist übrigens wahre Anbetung. Wahre Anbetung ist das. Loslassen, ich weiß es nicht. Ist es das? Musstest du vielleicht in kürzer Zeit einen geliebten Menschen loslassen? Ist das vielleicht genau das Opfer, was Gott von dir in deinem Leben gefordert hat? Ich weiß es nicht, aber möge Gott dir das zeigen. Denn wenn das Gott von uns fordert, dann meint er es doch gut. Ich weiß es nicht, ob es das in deinem Leben ist. Ich weiß nicht, wo du dem Herrn dienen und opfern kannst. Aber das eine weiß ich, wenn du es tust, wirst du dadurch, und hier müssen wir aufpassen, wirst du dadurch geistlich wachsen und reifen. Ihr Lieben, Arbeit stärkt die Glieder Christi. Ein Opfer, sich zu bewegen, etwas zu tun, wird deine Glieder stärken. Wie im geistlichen Leben Training nötig ist, das sehen wir im natürlichen Leben auch. Wie ist das so mit Fahrradfahren? Wenn ich nicht Fahrrad fahre, trainiere ich meine Beine nicht. Wenn ich nicht klettere, dann komme ich die Wand nicht hoch. Ich muss trainieren. Und ganz natürlich ist es auch im geistlichen Leben. Und ich spreche hier zu Christen, zur Gemeinde. Und wenn du noch nicht ein Kind Gottes bist, dann überleg, ob das nicht dein Weg ist, dort wirklich mit Christus dein Leben weiterzumachen. Also, um voranzukommen, müssen wir uns bewegen und selber machen. Ist also geistlicher Wachstum ein Selbstläufer? Nein, wir benötigen geistliche Nahrung, wir benötigen Bewegung und die nötige geistliche Gesundheit. Das brauchen wir auch. Ja, ihr Lieben, die nötige geistliche Gesundheit, und das bedeutet ablegen, ablegen. Ja, im Vers 1, was ich nicht gelesen habe bis jetzt, und das lese ich jetzt, 1. Petrus Kapitel 2, Vers 1, so legt nun ab alle Bosheit und alle Betrug und Heuchelei und Neid und alle Verleumdungen. So legt nun ab. Also zum geistlichen Wachsen gehört Gesundheit. Und das verbinde ich mit diesem Ablegen. Was sollen wir also als Wiedergeborene tun? Wir sollen ablegen alle Bosheit. Nein, das kann ich doch in der Gemeinde gar nicht sagen, oder? Das darf doch gar nicht sowieso in der Gemeinde. Wie, ich spreche zu Christen und sage, legt alles Böses ab? Aber das tut Petrus, das mache nicht ich. Das macht der Apostel, derjenige, den Gott berufen hat. Derjenige, der mit dem Geist Gottes ausgestattet ist, legt alle Bosheit ab. Also gibt es noch Bosheit in deinem Leben? Wir tun vielleicht niemandem körperlich weh, aber wie leicht verletzen wir mit Worten? Wie leicht geht uns ein böser Satz über die Lippen? Betrug. Ja, aber wir betrügen doch niemanden. Sicher, wir unterschlagen keine Millionen, aber ist es nicht Betrug, wenn wir etwas verkaufen und verschweigen, dass die vorhandene Sache Mängel hat? Ist das nicht Betrug? Wir wissen ganz genau, dass es nicht ganz okay ist, aber wir tun so, als wenn wir es noch nicht ganz deutlich inspiziert haben. Wir waren noch nicht beim Fachmann, aber die Pedale ist kaputt, ne? Fertig. Ja, schreiben wir es dann rein bei eBay oder nicht? Ja, zumindest dann nachher wenigstens sagen. Also das sind ganz natürliche Dinge, ja? Betrug kann ganz unterschiedlich stattfinden oder Heuchelei. Ihr Lieben, zwei Gesichter, wie viele Menschen bekehren sich, aber sie legen das falsche Gesicht, das sündhafte Gesicht noch gar nicht ab. Zwei Gesichter wirken nach vorne, das eine vielleicht sehr freundlich, aber nach hinten wie Gift, wie Galle. Und manche Menschen, die versäumen keinen Augenblick, böse Gedanken sogar zu äußern. Heuchelei. Ihr Lieben, Gott hasst Heuchelei. Gott hasst Doppelzüngigkeit. Gott hasst Doppelgesichter. Das dürfen wir nicht zulassen. Deswegen sagt Petrus, legt es ab. Bitte, so wart ihr doch früher, aber jetzt tut es von euch weg. Heuchelei oder Neid. Ja, wie leicht kommen die Gedanken, nicht? Der hat das, ich nicht. Der kann das, ich nicht. Der ist das, ich aber auch nicht. Der ist gesund, ich bin krank. Der ist erfolgreich, ich nicht. Er hat einen guten Job, ich nicht. Frommer Neid, oder? Ja, ja. Ablegen, ablegen, ablegen. Das ist wichtig. Das lehrt uns die Bibel. In der Gemeinde ist größeres Wachstum vielleicht, in der anderen, oh, bei uns nicht. Oh, ja, da messen sich die Ältesten vielleicht, wir müssen es auch ablegen. Auf jeden Fall. Die Gemeinde hat neu gebaut, oh, wir nicht. Hüten wir uns vor dem Neid. Vorsicht mit dem Vergleichen, da gibt es viel Not. Vergleicht euch nicht mit anderen. Alle üble Nachrede, alle üble Nachrede. Nun, warum müssen wir eigentlich immer hinter dem Rücken der anderen negativ reden? Warum? Warum? Diese Frage sollen wir uns stellen. Alle üble Nachrede, sagt Apostel Petrus in dem zweiten Kapitel des ersten Briefes, legt es ab. Es ist eine klare Anweisung an Christen. Wir dürfen das nicht mehr dulden. Wir dürfen das nicht mehr machen. Warum müssen wir wirklich hinter dem Rücken reden? Oft, und ihr Lieben, ich sage jetzt, ich öffne jetzt so eine kleine Büchse, nicht wahr? Oft unbewusst steckt dahinter Folgendes. Wenn ich über den anderen etwas Schlechtes rede, will ich mich ja selber aufwerten. In jeder Kritik, sagte jemand, liegt ein Stück Selbstliebe. Ja, wenn der andere das schlechter gemacht hat, bedeutet ja, ich könnte es besser. Es gibt tatsächlich Menschen, auch leider manchmal in der Gemeinde, die lassen keine Gelegenheit aus, zu kritisieren, was nicht gut genug gemacht worden ist. Warum tun wir das eigentlich? Die Bibel sagt, ablegen, sonst wachse ich nicht. Ich meine nicht körperlich, geistlich. Ablegen, alle üble Nachrede. Wenn ich immer wieder weiß, wie es besser ist, wie es besser gemacht werden muss, dann will ich doch oft damit sagen, ich kann es besser, ich kann es schneller, hätte man mich doch gefragt, ich hätte es euch doch gesagt und so weiter und so weiter. Lasst uns das doch bitte mal beleuchten, ob das wirklich so ist. Ich mag dort vielleicht einen Schritt zu weit gegangen sein, aber vielleicht überprüfen wir es, ob das so ist. Und wir kommen zum Fazit und unserer Entscheidung und damit schließen wir dann auch ab. Ja, ihr Lieben, wenn wir wiedergeborene Christen sind, als Menschen, die mit Jesus leben, ihn lieben und mit ihm in der Ewigkeit sein wollen, dann müssen wir lernen, abzulegen. Eine Last abzulegen ist ja nicht schwer. Bereits im nächsten Punkt zwar eingeblendet, aber ich bleibe noch ganz kurz, konzentrieren wir uns auf mich. Eine Last abzulegen ist nicht schwer. Nein, das drückt ja sowieso an der Hand. Also ab damit. Das erleichtert doch deinen Weg. Etwas abzulegen ist doch gut. Genau, das gibt uns neue Kraft und schnelleres voranzukommen. Und wie geschieht nun geistlicher Wachstum? Wie geschieht das nun? Natürlich, das ist kein Selbstläufer. Und das müssen wir hier wissen. Und wenn wir als Christen unterwegs sind, merken wir hier, ich wiederhole nochmal diesen Satz, da müssen wir lernen, abzulegen. Wenn wir wiedergeborene Christen sind, dann gibt es für uns keine Alternative als das, was da steht. Ja. Die Frage, die wir uns heute gestellt haben, Wachstum im Glauben, ein Selbstläufer, ich habe das K nochmal dick unterstrichen, das ist kein Selbstläufer, überhaupt nicht. Und wenn du merkst, du bist so weit klein geblieben, dann tu dir einen Gefallen. Komm zu Jesus und sag, Jesus, ich bin irgendwie ein Krüppel geblieben, aber bei dir kann ich immer noch wachsen. Und dann lass uns daran denken, die richtige Nahrung ist für mich entscheidend, die notwendige geistliche Bewegung, dienen und selber machen und gesundes Ablegen, was uns krank macht. Das möchte ich uns mitgeben zum geistlichen Wachstum und möge der Herr uns dadurch segnen. Amen. Gerne möchte ich mit uns beten. Wenn jemand noch ein Gebet sprechen möchte, darf er das gerne tun. Ich schließe das dann gleich ab. Ja, unser Vater im Himmel, voller Freude und Dankbarkeit wollen wir dir das zum Ausdruck bringen, dass wir froh sind, Herr, durch dich neugeboren werden zu sein. Danke, Jesus, dass du uns auf einen geistlichen Weg gestellt hast, zum Wachsen. Und heute haben wir uns die Frage gestellt, was das für unser Leben bedeutet. Und wir haben aus der Bibel heraus gelernt, was du uns dazu sagen möchtest. Und ich bitte dich, Herr, dass du uns hilfst, diese Wahrheiten zu akzeptieren, die richtige geistliche Nahrung zu uns nehmen, die richtige geistliche Bewegung und den Dienst für dich ausüben und das, was uns krank macht, nämlich die Sünde, abzulegen. Hilf uns, das zu respektieren und nach deinem Wort zu leben. Amen. Amen. Wir dürfen uns setzen.